ich lenke jetzt zu einem komplett anderen Thema, weg von den Multiresistenten hin zu den Pilzen, wo man ja immer sich so fragt, ist das jetzt was Wichtiges, hat das eine Bedeutung, soll man dem nachgehen oder nicht? Ist das vielleicht etwas, wo ich sage, das schiebe ich ganz weg und hat null Effekt auf meinen Patienten? Die Wahrheit liegt natürlich wie immer in der Mitte. Und wenn wir uns das anschauen, welche Bedeutung Pilze denn überhaupt im Rahmen oder im Zusammenhang mit den Menschen haben, dann gibt es viele verschiedene. Das eine ist einmal, dass sie Menschen, gesunde Menschen besiedeln und das durchaus in einem großen Ausmaß, also im Sinne einer Transientflora, die eine Zeit lang da sein kann, dann verschwindet sie wieder. Es kann aber auch so eine umschriebene Kolonisation oder auch saprophytäre Infektion geben, wie den Pilzball oder das Aspergillom, das wir in präformierten Hohlräumen finden, wie in den Nasennebenhöhlen beispielsweise. Allergische Reaktionen können durch Pilze ausgelöst werden, wenn sie Toxine produzieren können, auch Toxikosen entstehen. Und die Infektion als solche wird als Mykose bezeichnet, wo wir oberflächliche Formen haben, die also Haut, Haare, Nägel betreffen, subkutane Formen, die eher auf in der hautnahen Muskulatur und Bindegewebe ist, und als schwerste Form systemische Mykosen, die einerseits primär sein können, das sind die sogenannten endemischen Systemmykosen wie die Histoplasmose, die bei uns zwar nicht heimisch ist, die aber durchaus aufgrund unserer Reisetätigkeit immer wieder einmal importiert werden kann. Und wir haben erst vor kurzem eine ausgesprochene Rarität wie Paracoccidioidomykose, die es nur in Südamerika gibt, hier in Niederösterreich sogar diagnostiziert, war ein Patient, der über 10 Jahre lang als Tuberkulosepatient gelaufen ist und in Wirklichkeit hatte eine solche Pilzinfektion. Und daneben gibt es aber auch noch die opportunistischen Pilzinfektionen, die hier in unseren Breiten die größte Bedeutung haben, weil sie nämlich bei abwehrgeschwächten Patienten dann schwere Infektionen auslösen können. Und als letztes möchte ich nicht zu vergessen zu erwähnen, die Mykophobie. Wir sehen immer wieder Patienten, die mit allen möglichen Beschwerden kommen, im Internet gesucht haben, alle mögliche Literatur durchgeschaut haben und der Meinung sind, diese Beschwerden können nur von einem Pilz kommen. Sie sind verpilzt und werden demnächst also ein elendigliches Ende nehmen, was in der Regel aber nicht stimmt. Gut, womit beschäftigen wir uns in erster Linie, also das sind die oberflächlichen Mykosen, die wir auch bei nicht so schwer abwehrgeschwächten Patienten finden können. Das sind die Dermatophytosen wie die Tinea und die Onychomykosen. Vergessen wir nicht die Candidosen, die nehmen einen sehr breiten Raum hier bei uns ein, wie der Psoa beispielsweise, der ja schon klinisch sehr gut erkennbar und ersichtlich ist. Die Colpitis, eine sehr häufige Infektion. Also 75% aller Frauen machen einmal in ihrem Leben eine Candida-Colpitis durch. Balanitis beim Mann wesentlich seltener allerdings. Und auch Infektionen der Haut können durch Candida ausgelöst werden. Eine Sonderform einer Sprosspilzinfektion ist die Pityriasis versicolor, Malassezia furfur. Und die Schimmelpilzmykosen dürfen wir auch nicht ganz vergessen, obwohl sie natürlich seltener sind, auch beim primär gesunden Menschen können wir Hautinfektionen durch Schimmelpilze finden. Und hier ist die Frage, worum handelt es sich hier? Ich weiß nicht, ob man das jetzt so von der Ferne erkennen kann. Hier haben wir einen jungen Mann, das war ein Maturant, der nach Ibiza-Aufenthalt zu uns gekommen ist. Und ich nehme mal an, alle wissen, worum es sich hier handelt. Das war im Grunde genommen eine Blickdiagnose. Man sagt, das muss eine Pilzinfektion, eine Tinea sein. Diese Randbetonung und die zentrale Ablassung, das ist ganz typisch für eine Tinea durch Microsporum canis. Und dadurch, dass er auf Ibiza war und den Stress durch die Matura zunächst einmal hatte, dann die Sonneneinwirkung auf Ibiza, hat natürlich das Immunsystem ein bisschen in seiner Wirksamkeit abgeschwächt und der Pilz konnte sich ausbreiten, der im Übrigen von seiner Katze stammte. Wenn wir uns das nächste anschauen, da wird es jetzt schon schwieriger. Also hier haben wir hier eine ganz kleine Läsion, die wir nicht so gut erkennen können. Das ist eine 25-jährige Frau gekommen, die in die Ambulanz kam, gesagt hat, das juckt ziemlich, es ist eine sehr gerötet gewesen, leicht schuppend, aber da tut man sich schon schwer. Und da ist es also schon ein Punkt, dass man hier eine Untersuchung anstellen sollte. Und das ist eigentlich die Empfehlung, die man geben kann, auch wenn es klar ist, sollte man vielleicht doch nicht nur den klinischen Blick darüber verlaufen lassen, sondern sehr wohl auch mikrobiologisch untersuchen, weil wir damit nämlich mehr an Informationen bekommen. Und was wir tun, ist, wir machen einmal ein Kalilagenpräparat, wo wir im Mikroskop sehr schön die Pilze erkennen können. Das kann man im Übrigen auch gleich beim Patienten machen. Wenn man ein Mikroskop zur Verfügung hat, will man Sprosspilze nachweisen, dann machen wir eine Gramfärbung. Kultur ist immer mit dabei. Unter Umständen kann man auch histologisch mal so eine Hautstanze mal machen. Und die PCR mittlerweile sehr, sehr verlässlich im Rahmen dieser Dermatophyteninfektionen geht sehr rasch und wir wissen gleich, was der Patient hat. Wichtig ist, und da hat jeder, der am Patienten ist, also die Aufgabe, das Material richtig abzunehmen, von der richtigen Stelle abzunehmen. Das ist im Fall der Dermatophytose im Bereich der aktiven Randzone, weil dann hat man die besten Nachweismöglichkeiten. Chancen. Hier sehen Sie jetzt ein positives Kalilagenpräparat. Sie sehen also hier schön die Hyphen, die so ein bisschen wie eine Perlenkette ausschauen. Das spricht schon für das Vorliegen von Dermatophyten. Und hier haben Sie die positive Kultur mit Dermatophyten. Und was ein wichtiger Punkt ist, ist, vergessen Sie nicht, Alkohol vorher zu verwenden zur Desinfektion, damit die Hautflora keine Rolle spielt. Was war bei unseren Patienten? Beide hatten den gleichen Pilz, waren unabhängig voneinander. Beide hatten Microsporum canis, einer der häufigsten Dermatophyten in unseren Breiten. Kommt vor allem bei Katzen und Hunden vor. Und wenn man so Haustiere hat oder am Bauernhof Urlaub gemacht hat, das sind dann immer die Patienten, die Kinder vor allem, die dann kommen mit Hauterscheinungen. Da kann dann sehr wohl also dieser Pilz diese klinischen Erscheinungen auslösen. Wir haben bei den Dermatophyten drei verschiedene Gruppen, Trichophyton, Microsporum und Epidermophyton, Flocosum. Und das ist insofern wichtig, weil wir nämlich dann bei der Therapiewahl hier ein bisschen aufpassen müssen. Und auch das ist der Grund, warum wir hier auf alle Fälle eine Kultur anstreben sollten. Denn mit Wissen der Gattung können wir auch schon das richtige Medikament aussuchen. Sie sehen, das Terbinafin wirkt sowohl bei Trichophyton wie auch bei Microsporum. Die anderen Substanzen, die wir zur Therapie von Dermatomykosen einsetzen können, wie das Griseofolvin, das Fluconazol und das Itraconazol, wirken ausschließlich beim Microsporum und nicht bei dem Trichophyton. Aber vergessen Sie nicht, auch Schimmelpilze können Dermatomykosen machen, Onychomykosen beispielsweise, aber durchaus auch die Haut befallen. Und hier haben Sie ein Scopulariopsis brevicaulis, kein seltener Erreger von Onychomykosen. Und auch hier haben Sie dann natürlich eine andere Auswahl an Therapeutik. Also da ist zum Beispiel das Itraconazol sicherlich eine gute Wahl. Fluconazol würde gar nicht wirken und auch das Terbinafin wäre dann nicht. Und wie Sie ja sehen, es gibt noch etliche andere Schimmelpilze, die Onychomykosen, aber auch Dermatomykosen auslösen. Und das müssen wir in unsere Differentialdiagnose mit aufnehmen. Und daher brauchen wir die Mikrobiologie. Dieser Patient ist schon vor längerer Zeit zu uns gekommen. Und wenn man sowas sieht, fragt man sich, was hat der? Er hat ein Hautinfiltrat. Ist das eine Infektion? Ist das irgendetwas anderes, irgendwas Malignes vielleicht? Vielleicht zur Erklärung, das war ein Patient, ein 62-jähriger Patient, der in Österreich schon seit langem lebte, aber aus der Türkei stammte, hatte 2 Jahre bevor er zu uns kam eine Nierentransplantation und war circa 3-4 Monate bevor er zu uns kam, war er in Izmir in seiner Heimat, hat sich dort also, wollte sich dort erholen sozusagen. Aber damit war nichts, weil dort sind plötzlich Fieberschübe bis 39 Grad aufgetreten, die primär einmal mit Penicillin und Novalgin und einem Muskelrelaxanz behandelt wurden. Damit war er so ein bisschen stabil und konnte dann auch wieder zurück nach Österreich reisen. Aber auf der Reise selber ist er in ein absolut hochfibriles Zustandsbild hineingekommen mit Dyspnoe, zunehmender Verfall, sodass der, als er über die Grenze kam, das war in der Steiermark, sofort in ein Spital musste, wo eine Bronchopneumonie diagnostiziert wurde. die mit Glazid primär behandelt wurde. Und zusätzlich ist dort ein chronisch numuläres Ekzem im Hand- und Fußrückenbereich aufgefallen. Außerdem hat der Patient also noch über Gelenksbeschwerden und Schmerzen Lumbus sacral geklagt, die damals noch nicht ganz so stark ausgeprägt waren, aber immer stärker wurden, und hat im Laufe der Zeit ein Exanthem mit zentraler Pustelbildung ausgebildet. Und dann kam er eben in ein Spital in seiner Heimatgemeinde sogar, also es war in Niederösterreich. Und die dortigen Internisten haben gesagt, sie glauben diese Pneumonie nicht, vor allem weil die nicht auf die Therapie angesprochen hat, und haben dann eine Biopsie aus diesem Hautinfiltrat von diesem numulären Ekzem gemacht und haben hier sowohl eine bakteriologische Kultur angefordert als auch eine mykologische Kultur. Und da sind wir dann mit ins Spiel gekommen. Wir haben diesen Pilz hier gezüchtet, einen sogenannten Schwärzepilz, der im Mikroskop wunderschöne Arthrosporen ausgebildet hat, und damit war für uns auch die Diagnose schon klar. Das war ein Pilz, der an und für sich bei uns nicht heimisch ist, eine Natrassia mangifere, die aber bekannt ist, dass sie in warmen Gefilden vorkommt, und das wird also in der Türkei sehr wohl der Fall gewesen sein, dass er sich dort infiziert hat. Nierentransplantiert war er, und er hat eine Spondylodiszitis entwickelt und zusätzlich eben diese Hauterscheinung gezeigt. Und oft ist es ja so, dass die systemischen Pilzinfektionen zunächst einmal über die Haut erkennbar sind. Also die Dermatologen sind hier gefragt, aber auch die praktischen Ärzte, wo der Patient vielleicht als erstes hingeht. Was steckt hier dahinter? Auch das kann man sich vielleicht schon ein bisschen denken. Das ist ein Säugling mit einer Windeldermatitis, die sehr stark ausgeprägt ist. Und hier haben wir einen erwachsenen Patienten mit auch Hautläsionen. Bei beiden haben wir es mit Candida albicans zu tun, beim Kind eben Windeldermatitis. Das hier ist ein Patient mit einer Candidämie bzw. in weiterer Folge unter Umständen auch einer Candida-Sepsis, wo es zu sogenannten metastatischen Hautabsiedelungen kommt. Und wenn man hier ein bisschen abkratzt und ins Mikroskop schaut, kann man die Candida recht schön erkennen. Und wenn wir uns bei den Candida-Infektionen das anschauen, dann ist es ähnlich wie bei den Dermatophyten. Also auch hier machen wir Mikroskopie, Kultur, und auf alle Fälle sollten wir die Pilze bis auf Speziesebene identifizieren. Also geben Sie sich nicht mit dem Befund Sprosspilze zufrieden. Das ist also nicht ausreichend. Das fordern Sie von Ihrem Labor, und unter Umständen ein Antimykogramm, wenn das eben aus sterilen Bereichen stammt oder aber wenn wir sehen, der Patient spricht nicht auf die antimykotische Therapie. So schaut das einmal im Mikroskop aus, die Blastosporen, und hier wäre eine positive Kultur mit Candida albicans. Die Candida, bei der haben wir ja das Problem, dass die wirklich vielfach beim gesunden Menschen vorkommen kann. Der Gastrointestinaltrakt ist sehr stark besiedelt, 70% aller gesunden Mitteleuropäer haben Candida im Darm. Das ist nichts Auffälliges, nichts Gefährliches. Viele Frauen, also gut ein Drittel aller gesunden Frauen, sind im Genitaltrakt besiedelt. Respirationstrakt kann besiedelt sein, vor allem dann, wenn Antibiotika eingenommen werden. Auch andere Schleimhäute können betroffen sein. Mundschleimhaut zum Beispiel, also wenn man sehr gerne süße Sachen isst, dann kann sich die Candida viel häufiger ansiedeln. Das heißt aber, dass Infektionen meistens vom Wirt selber stammen, also es sind endogene Infektionen. Ab und zu einmal nimmt man es auch exogen auf, also wenn Lebensmittel oder Obstsäfte kontaminiert sind, dann kann das auch exogen sein. Der Darmpilz, der macht uns immer wieder Probleme, nämlich seitens der Patienten, die glauben, sie haben Pilze im Darm und sind also jetzt schwer krank. Das ist etwas, was ganz anders ist, als uns die Patienten das eben präsentieren oder präsentieren wollen. Wie gesagt, die Besiedelung ist etwas, was absolut normal ist. Vor allem das Kolon ist sehr stark besiedelt und die Erkrankung ist extrem selten. Das ist nur bei Immunsupprimierten, finden wir Infektionen durch Candida im Darm. Das heißt, auch die Untersuchung hat nur bei Immunsupprimierten mit bestimmten Fragestellungen einen Sinn. Und ansonsten bitte suchen Sie nicht nach Pilzen im Stuhl. Das ist absolut sinnlos und setzt nur eine Kette in Gang, die nichts bringt und die nur viel kostet. Wie ist denn das mit Candida-Antikörper? Das ist ja auch so eine Frage. Auch das haben die Patienten immer wieder ganz gerne, weil sie glauben, sie haben eine Candida-Infektion. Dann sagen sie, kann man nicht mehr einen Antikörpertiter bestimmen? Da ist es so, dass wir fast bei jedem Menschen, bei jedem gesunden Menschen, einen Basistiter finden, weil wir so oft mit Candida in Berührung kommen. Wir können mit diesem Titer auch kaum zwischen oberflächlicher und tiefer Infektion unterscheiden. Auch bei besiedelten Patienten finden wir oder besiedelten Menschen finden wir Antikörper. Das heißt, wenn wir Antikörper nachweisen, dann geht es primär um die Titerkinetik, sprich ich muss in regelmäßigen Abständen hier Blut abnehmen und schauen, ob sich da irgendwas ändert. Und wenn ich das wirklich mache, dann darf ich das nur in Kombination mit dem klinischen Bild interpretieren. Also wo es empfohlen wird, zum Beispiel bei Candidämie-Patienten, wo man damit unter Umständen die Candidämie besser monitieren kann. Also nur bei bestimmten Fragestellungen und nur in Kombination, zum Beispiel eben die Candidämie. Ansonsten ist das sinnlos. Wie schaut das jetzt aus, wenn wir Pilze im Respirationstrakt nachweisen? Das ist ja bei vielen Patienten der Fall, also jetzt nicht unbedingt bei gesunden Menschen. Vor allem, wenn die auf der Intensivstation liegen, dann sind die alle durch die Bank nach maximal einer Woche besiedelt und wir können überall, sei das jetzt Sputum, Brachialsekret oder ja sogar in der Bahl, Candida nachweisen. Heißt das jetzt auch, dass diese Patienten eine pulmonale Infektion haben und daher auch wirklich behandelt werden müssen? Also, da müssen wir extrem vorsichtig sein. Wenn Sie einen Patienten mit einem SOA haben, dann ist es keine Frage, der hat eine Candida-Infektion. Bei CF-Patienten, wenn wir hier, also Patienten mit zystischer Fibrose, wenn wir hier Candida nachweisen, dann müssen wir dem auch streng nachgehen und schauen, ob dieser Patient etwas hat, beziehungsweise müssen ihn monitieren. Also wenn die in der entsprechenden Betreuung sind, dann wird das auch so gemacht. Wenn wir allerdings sonst keinen Hinweis haben, dass sich hier klinisch was abspielt, dann ist das in der Regel ein Hinweis für eine Besiedelung. Aber kein Hinweis und vor allem kein Beweis für eine Infektion. Die Candida-Pneumonie nämlich ist extrem selten. Das ist ein Bild, das man kaum findet, höchstens bei schwer kranken Patienten. Und die wird auch in der Regel hämatogen erworben und nicht durch die Aerosole. Bei Risikopatienten dürfen Sie das aber jetzt nicht wegwischen und sagen, das ist eh nichts, sondern das nehmen Sie als Hinweis, dass dieser Patient besiedelt ist und je mehr Stellen bei Intensivpatienten beispielsweise oder auch immunsupprimierten Patienten besiedelt sind, desto größer wird die Gefahr, dass der tatsächlich eine systemische Candida-Infektion entwickelt. Also das heißt, da muss ich dann besonders aufmerksam sein. Ich komme jetzt schon zum Schluss. Noch einmal zur Frage, die wir uns anfangs gestellt haben. Wozu sollen wir bei Pilzen eine mikrobiologische Abklärung durchführen? Erstens einmal können wir damit eine mögliche Pilzinfektion erkennen. Denken Sie vor allem an die Dermatophyten. Denken Sie aber auch daran, dass Sie die klinische Symptomatik auf alle Fälle dafür brauchen. Ansonsten ist das eine reine Kolonisation. Das heißt, es kann aber auch schwierig sein, Infektion und Kolonisation voneinander zu unterscheiden. Eine mikrobiologische Abklärung ist auch dann sinnvoll, wenn es sich um eine oberflächliche Infektion handelt, also nicht nur bei systemischen Infektionen, zum Beispiel bei Candida colpitis. Wenn die Therapie refraktär wäre, dann kann man hier also besser auch beurteilen, welche therapeutische Basis man hier schafft. Dann ist es natürlich auch wichtig bei systemischen Infektionen, dass ich sehr rasch mit einer zielgerichteten Therapie beginne. Je früher ich hier richtig einsetze, desto höher ist die Heilungsrate für die Patienten. Das heißt also, hier kann ich eine ganz wichtige Basis schaffen. Aber bitte vermeiden Sie unsinnige Untersuchungen, wie zum Beispiel die Stuhlkultur auf Pilze oder die Candida-Antikörper. Und mit diesem Reigen an schönen Pilzbildern darf ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit danken.